ARD. Unser Gedächtnis ist irgendwie ein großes Wunder. Immer im Einsatz und vor allem schwer zu erklären. Wir wollen es trotzdem versuchen und fragen uns, wie funktioniert unser Gedächtnis? Wie können wir es fit halten und was müssen wir tun, wenn unser Gedächtnis auch mal krank wird? Darüber sprechen wir heute in einer neuen Podcast-Folge von Dienstags direkt. Und diesen Podcast finden Sie übrigens jede Woche neu in der App der ARD Audiothek.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Tausende von Erlebnissen, Büchern, Zahlen, unglaublich, was sich unser Gehirn alles so merken muss und kann. Unser Gedächtnis ist ein wahres Wunderwerk, macht unsere Persönlichkeit aus, hilft uns zu überleben. Und deshalb ist es auch so wahnsinnig schwierig zu erklären, wie es eigentlich funktioniert. Denn dann kommen wir Laien ganz schnell an unsere Grenzen. Unser Gedächtnis arbeitet dazu noch permanent und kann zur Höchstform auflaufen, kann aber auch krank werden. Wir wollen Sie heute aufklären, wie unser Gedächtnis arbeitet, welche Zeichen wir wie verstehen müssen und warum sich Demenz zu einer Volkskrankheit entwickelt hat. Und das machen wir mit unseren Experten heute Abend. Ganz herzlich willkommen, Professor Dr. Björn Falkenburger. Er ist Neurobiologe am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in Dresden. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Simone Vierkant ist bei uns von der Landesinitiative Sachsen zum Thema Demenz. Schönen guten Abend.
Hallo.
Und Marius Schöne betreibt eine Ergotherapie am Obstgarten in Dresden.
Guten Abend, hallo.
Herr Falkenburger, wenn man als Laie versucht zu verstehen oder sogar zu erklären, wie unser Gedächtnis funktioniert, dann fehlen uns dann ganz schnell die Worte. Da gibt es das Kurzzeitgedächtnis, das Langzeitgedächtnis, dann gibt es noch die Synapsen vielleicht, die irgendwie alles verbinden. Und das war es dann auch schon. Zum Glück gibt es Sie und Otto Walkes.
Ohr an Großhirn, Ohr an Großhirn. Habe soeben das Wort Saufkopf entgegennehmen müssen. Großhirn an Ohr, von wem? Kann nicht sehen, mal Auge fragen. Großhirn an Auge! Wer hat da eben Saufkopf gesagt? Auge an Großhirn, der Typ, der uns gegenübersteht. 1,95 groß, breite Schultern und Schlägervisage. Großhirn an alle, fertig machen zum Ärgern!
Können Sie das so unterschreiben, populärwissenschaftlich?
Auf jeden Fall.
Wie würden Sie es medizinisch erklären?
Also ich glaube, man hat ja auch in dem Otto Walkes-Sketch schon gesehen, dass es verschiedene Ebenen gibt. Also quasi, Sie hatten auch gesagt, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis. Das ist so die psychologische Ebene, auf der wir Gedächtnis oder überhaupt kognitive Funktionen, also Funktionen unseres Geistes, beschreiben können. Auf der Ebene haben wir das, glaube ich, auch ganz gut verstanden. Und dann gibt es eben eine zweite Ebene, das ist so die neurobiologische, quasi wie funktionieren Synapsen. Also das sind ja die Verbindungen zwischen Nervenzellen und darin, wie diese Nervenzellen verbunden sind, da sind quasi unsere Gedächtnisinhalte dann auch gespeichert. Aber es gibt eben quasi dieses Gedächtnis an Erinnerungen, an Fakten, was man, glaube ich, so häufig als Gedächtnis eben dann auch abgespeichert hat. Aber es gibt eben auch dieses Gedächtnis an Fertigkeiten, zum Beispiel sich unter dem gleichkommenden Schlag dann auch drunter durchzuducken oder Fahrrad zu fahren oder zu schwimmen. Das ist auch eine Art von Gedächtnis, aber die natürlich jetzt nicht so deklarativ ist, wie man das jetzt üblicherweise mit Gedächtnis verbindet, sondern das ist auch in einem anderen Teil des Gehirns gespeichert, wo eben diese Bewegungsmuster, die wir alle haben, eben letztlich abgelegt sind. Aber alle Dinge, die wir lernen im Laufe unseres Lebens, gehören letztlich zum Gedächtnis dazu.
Man sagt dem Gedächtnis auch nach, dass es sehr launisch sein kann. Manche Dinge kann man sich gut merken und andere nicht so gut. Und manche einfach gar nicht.
Genau, und es gibt Unterschiede zwischen Menschen. Also habe ich gelernt, gibt es auch ein Schulfach, das heißt Lernen, wo quasi Kinder lernen, dass es verschiedene Lerntypen gibt. Manche sind
visuell. Wie heißt
das
Lernen?
Lernen, genau.
Ja, ja.
Also so ist das bei quasi jetzt meinen Kindern.
Mhm. Das kann ich bestätigen. Ich habe an einer Berufsfachschule gearbeitet und
der
auch
Schöne,
da
genau.
Wird unterrichtet Lernen, weil die Abiturienten oder Realschüler, die Ausbildung zum Ergotherapeuten oder Physiotherapeuten gemacht haben bei uns, kommen halt natürlich mit einem gewissen Potpourri an Möglichkeiten. Ich lerne alles auswendig, aber jetzt geht es ja auf einmal darum, ich lerne es auswendig und muss es auch anwenden. Also ich brauche jetzt nicht mehr Sinus, Cosinus, Tangens, sondern ich muss jetzt auf einmal anatomische Grundkenntnisse anwenden am Körper von dem, der gerade vor mir sitzt.
Ist ja auch total interessant, weil ich kann mich nicht erinnern, in meiner Schulzeit das gelernt bekommen zu haben, oder? Jeder musste da irgendwie selber durch.
Mach mal, genau. Ja, hier ist die Liste bis morgen quasi.
Oder Vokabeln oder was auch immer.
Genau.
Ne? So, Ich, also was hatten wir denn jetzt? Jetzt habe ich den Faden. Es geht schon gut los in der Gedächtnissendung. Nein, warum kann man sich Dinge gut merken und warum manche nicht und manche gar nicht? Darum ging es.
Also genau, wie gesagt, es gibt quasi Leute, die können sich alles merken. Kennt man auch im Freundeskreis, in der Familie. Es gibt Leute, denen das schwerer fällt. Das ist, glaube ich, die eine Ebene. Dann ist es natürlich so, dass der eine sich Bilder sehr gut merken kann oder Situationen und der andere kann sich eben Geschriebenes merken. Also da gibt es quasi eben diese unterschiedlichen Lerntypen. Und darüber hinweg ist es letztlich so, dass Dinge uns quasi dann im Gedächtnis bleiben, wenn sie uns emotional angreifen. Und also quasi, wenn wir was lernen wollen, dann bringt es nichts, das zu wollen. Also quasi die Intention zu lernen, die bringt nichts. Sondern es hängt eher was damit zusammen, was man mit dem zu Lernenden macht. Also wenn man zum Beispiel in einem Word einfach nur die A's zählt, das ist nicht so besonders kreativ. Aber wenn man sich zu Wörtern Geschichten ausdenken muss oder ein Bild dazu malen oder ja irgendwas, was einen dann damit berührt, dann bleibt das besser im Gedächtnis. Und das kennt auch jeder. Ne? Also quasi so peinliche Situationen, die wissen wir alle. Quasi so Standardsituationen, die vergessen wir leichter. Als jetzt quasi die sehr schönen oder die besonders tragischen. Also glaube ich, wenn es so einen quasi emotionalen Bezug gibt, dann wird das besonders tief ins Gedächtnis eingebrannt, sage ich jetzt mal.
Nur mal so, was ist mit mir los, wenn ich durch den Bahnhof laufe zum Beispiel, ja, und ich weiß, es ist Gleis 7, Zug Nummer 83, ja, dann reicht es nicht, wenn ich einmal drauf gucke auf meine App, sondern 10-mal.
Ja. Ja, bis zum gewissen Grad ist das normal. Das muss man schon auch sagen. Also ich glaube, wenn man sich halt Namen nicht merken kann, es werden ja auch im Laufe des Lebens immer mehr Namen, also es gibt eben auch ein Punkt, wo das, glaube ich, noch normal ist. Und tatsächlich ist dieses Kristalline, das wird auch mit der Zeit schlechter. Ich meine, glaube ich, jeder, der schon mit Kindern Memory gespielt hat und da total abgezogen worden ist, kennt das. Also quasi das Gedächtnis wird immer besser, so bis ungefähr 20. Und dann fängt das an, dass es schlechter wird. Und deshalb lieben die Kinder ja auch Memory, weil sie da
gewinnen.
Alle abzukommen, genau. Also okay. Das ist ganz normal, dass wir da letztlich mit dem... Und das merken wir aber natürlich, wir können uns das schlechter merken, das ärgert uns auch. Aber das ist noch nicht in irgendeiner Form krankhaft.
Und ich glaube, so eine Standardsituation ist, ich stehe im Supermarkt und habe den Einkaufszettel vergessen und weiß halt einfach nicht mehr, was ich da eigentlich draufgeschrieben habe.
Aber bei mir ist es andersrum. Erst wenn ich ihn geschrieben habe, muss ich nicht mehr drauf gucken. Auch komisch.
Genau, aber das ist eine Lernstrategie. Dass man sich den Zettel schreibt.
Ja. Und manche sind aber auch sehr verunsichert, ne, weil jetzt der Zettel fehlt oder laufen halt einfach ad hoc los und gehen irgendwas einkaufen. Und stehen dann zu Hause und wundern sich, oh, eigentlich wollte ich ja das und das haben, habe ich jetzt gar nicht, weil das habe ich vergessen, weil anderes wieder wichtiger wurde.
Also wir reden ja so ganz automatisch von Merken und Gehirn und Gedächtnis und so weiter. Trotzdem ist es total abstrakt. Ja, also wer schon mal ein Gehirn gesehen hat, der fragt sich wirklich, wie das funktionieren kann. Ne? Also Biologie, gucken, wie funktioniert das eigentlich? Können Sie uns das ein bisschen erklären?
Ja, also quasi. Ja, also quasi auf der, sagen wir mal, zellulären Ebene, die wir momentan verstehen, ist das so, dass quasi Nervenzellen, die gemeinsam aktiv sind, dass deren Verbindungen gestärkt werden. Das heißt, und wenn man sich jetzt vorstellt, irgendwie eine Nervenzelle ist für irgendwie Vögel zuständig und eine andere ist für die Farbe Weiß zuständig und da sehe ich jetzt ganz viele von diesen weißen Vögeln, dann sind die zusammen aktiv und verstärken dann ihre Verbindung und dann kommt noch jemand und singt ein Lied von einer Gans oder was, dann kommt das auch noch zu, dann habe ich ein Wort und so ungefähr kann man sich vorstellen, dass quasi das Konzept einer Gans irgendwie abgebildet ist und das bedeutet aber auch, weil die Verbindung zwischen diesen, wenn man so will, drei Nervenzellen eben sehr, relativ stark ist, dass wenn wir eines von beiden erwischen, dass dann die anderen drei auch aktiv werden. Das heißt, wenn ich quasi Gans höre, dann geht in meinem Gehirn natürlich irgendwie was mit Weiß auf und irgendwas mit Vogel auf oder umgekehrt, wenn halt Vogel kommt, dann gehen die anderen beiden auch auf. Also so ist auf einer zellbiologischen Ebene wahrscheinlich Gedächtnis verbunden. Jetzt dieses deklarative Gedächtnis, aber so ein prozedurales Gedächtnis zum Beispiel, das kennt auch jeder, dass man eben zum Beispiel, wenn man aus dem Haus rauskommt, einfach rechts abbiegt.
Automatisch.
So eine Gewohnheit, ne? Genau. Das sind ja auch irgendwie Handlungen, die irgendwie kodiert sind und die sind in einer bestimmten Reihenfolge und wenn dann eben die eine Handlung quasi oder die Nervenzelle, die für diese eine Handlung verantwortlich ist, die aktiviert dann direkt die nächste Handlung, wenn man so möchte. Aber es sind immer Verbindungen zwischen Nervenzellen oder zwischen Gruppen von Nervenzellen, die eben diese Gedächtnisinhalte letztlich kodieren.
Man sagt ja manchmal so landläufig, ach, mein Kurzzeitgedächtnis oder ach, mein Langzeitgedächtnis. Was ist entscheidend, wo abgespeichert wird?
Also alle Sachen sind zuerst im Kurzzeitgedächtnis.
Ja,
okay. Also dort gehen die ja rein, ob ich mir es merken will oder nicht. Und die Dinge, die quasi dann gemerkt werden, ob ich das will oder nicht, die gehen ins Langzeitgedächtnis. Und tatsächlich ist es auch so, im Gehirn sind auch das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis vermutlich zwei verschiedene Bereiche des Gehirns. Das wissen wir, weil es eben Menschen gibt, die leider eben zum Beispiel ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis haben, aber ein gutes Langzeitgedächtnis.
Kann das auch einfach so, ich sag mal, angeboren sein, dass man sagt, ich merke mir die Sachen, die gestern passiert sind, nicht so
gut? Ja, gibt es auch, klar. Ja. Ja, es gibt große Unterschiede zwischen Menschen. Ja.
Ah, okay. Wie arbeitet, oder beziehungsweise, um es sich nochmal ein bisschen besser vorstellen zu können, wer entscheidet oder was entscheidet, ob etwas vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis kommt?
Also im quasi der psychologische Begriff ist die Elaboration, also das, was wir mit dem machen. Wenn wir quasi mit einem Inhalt, einem Wort, meistens ist es ein Wort, wenn man sich das merken will, wenn man da besonders viel mit verbindet, wenn das quasi, ja, wenn man so will, in den anderen, in den Gehirn ganz viele Freunde hat, dann wird das da eingespeichert, weil es eben mit Emotionen verbunden wird, weil es mit anderen Gedächtnisinhalten verbunden wird, dann hat es eine sehr hohe Chance, ins Langzeitgedächtnis überführt worden. Wenn es ganz alleine steht, dann ist es schwieriger, dass es tatsächlich im Langzeitgedächtnis landet.
Also was langweilig ist, landet automatisch nicht im Langzeitgedächtnis.
Genau.
Skurrile Situation, aber es hat wirklich funktioniert. Nachdem ich mein Abiturzeugnis bekommen habe, habe ich mir gesagt, so, das war's jetzt. Du wirst nie wieder dich mit Mathe quälen, Physik oder gar Chemie. Und das habe ich beschlossen. Und wenn mich heute jemand, wie andere können noch irgendwelche Abituraufgaben nennen, was damals dran kam, ist weg. Es ist wirklich weg. Ich kann auch, keinen Kindern konnte ich helfen. Also man kann das auch sozusagen aktiv programmieren oder so.
Naja, ich glaube, ich glaube nicht, dass man kann nicht beschließen, was zu vergessen. Genauso wie man nicht beschließen kann.
Habe ich aber.
Ja, aber ich glaube, wenn man quasi, also wenn man halt sagt, oh Gott, das interessiert mich, damit will ich nichts mehr zu tun haben, dann ist es ja so, dass man damit auch nichts mehr zu tun hat und dann werden quasi, dann sterben diese Erinnerungen letztlich. Mhm. Wenn man denkt, das will ich mir jetzt erhalten. Man kennt das ja so ein bisschen mit einer Fremdsprache zum Beispiel. Man sagt, Französisch, das wäre schon cool. Und dann fährt man halt auch dahin oder das ist jetzt, sagt man hier das auf Französisch oder guckt sich einen Film an und dann haben diese französischen Wörter immer so eine Verbindung, die werden immer wieder so ein bisschen aufgeweckt und dann bleiben die halt erhalten. Aber wenn man quasi gar nichts mitmacht, dann verkümmert das und dann verschwindet das auch.
Und wie arbeitet das Langzeitgedächtnis? Weil das muss ja nun alles da verschwindet nichts mehr, oder?
Naja, doch, das verschwindet auch. Wie gesagt, ich glaube, die Dinge werden nur dann erhalten, wenn sie genutzt werden. Okay. Also wenn man ab und zu was hat, was die wieder so reaktiviert.
Dann gibt es noch einen Begriff, der wird auch oft im Zusammenhang mit Gedächtnis verwendet, Großhirnrinde.
Ja, Großhirnrinde, genau.
Das meinte vielleicht Otto Walkes vorhin.
Ja, genau, oder? Das ist der Mainframe quasi.
Der
genau.
Mainframe.
Also das ist das, wo wir die meisten unserer Handlungen planen und wo wahrscheinlich auch ein Großteil unserer Erinnerungen dann tatsächlich abgelegt sind. Das andere Wort ist der Hippocampus, der kommt bei Gedächtnis häufig vor. Das ist so eine kleinere Struktur, die ist aber wahrscheinlich nicht der Ort, wo das Gedächtnis wirklich gespeichert wird, sondern das ist die Struktur, die entscheidet, ob ein Inhalt aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis überführt wird.
Sie formulieren manchmal sehr vage. Jetzt haben Sie gerade wieder das Wort wahrscheinlich benutzt.
Ja.
Weil?
Naja, weil das schon alles ziemlich kompliziert ist und weil wir als Wissenschaftler ja immer quasi sagen, okay, letztlich wissen wir das immer noch nicht gut genug. Mhm. Also es gibt natürlich was wir wissen und dann gibt es die Sachen, die wir glauben zu wissen und ich glaube, wir sind manchmal vielleicht auch zu vorsichtig, indem wir sagen, ja gut, aber man kann immer noch ein Experiment mehr machen, und dass man sich ganz sicher ist. Das ist, glaube ich, der Grund für meine Zurückhaltung. Das ist, glaube ich, so eine Wissenschaftlerkrankheit. Die Ärzte, die haben gerne Gewissheit.
Die
sagen, das ist so. Aber leider ist es halt so, dass wir gerade auch im Neurobio-Bereich, wenn man so die letzten 20 Jahre sich anschaut, da haben sich viele Gewissheiten eben auch geändert. Ja, deshalb bin ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger geworden.
Okay. Ein Hörer aus Dresden hat sich jetzt gemeldet, der namentlich nicht genannt werden möchte und stellt die Frage in die Runde. Ich glaube, Herr Professor Falkenburger, das ist für Sie gemacht. Wie sind die Auswirkungen einer Gehirnwäsche im Kindesalter auf das Gedächtnis und die Gefühle im Alter?
Ja, also ich glaube, häufig haben wir das ja, dass Erinnerungen allgemein aus der Kindheit dann im Alter nochmal ganz plastisch werden. Das hat, glaube ich, so auch was damit zu tun, dass Erinnerungen, die quasi neuer sind, nicht mehr so gut eingespeichert werden. Und dann kommen quasi die Dinge raus, die so ganz tief in uns drinne verankert sind. Das gilt ja für Kindheitserinnerungen, für Lieder, Bräuche und so weiter. Und glaube ich, deshalb kann ich mir das natürlich auch gut vorstellen, dass wenn jemand in der Kindheit traumatisiert war, in welcher Form auch immer, und da gehört, glaube ich, eine Gehirnwäsche sicherlich auch mit dazu, dass dann eben, wenn quasi diese Alltagsfertigkeiten weniger ausgeprägt sind, dann solche Erinnerungen oder Effekte stärker zutage kommen. Einfach weil die Funktionen, die jetzt vielleicht die letzten 40 Jahre kompensiert haben, weil die weniger ausgeprägt sind.
Und was meinen Sie, was sind denn besondere Jahre, wo funktioniert es denn am besten? Also ich habe das Gefühl, dass es die Grundschuljahre sind. Was man da gelernt hat, das vergisst man nie wieder, ob man will oder nicht.
Ich glaube deshalb, genau, dort lernen wir ja auch objektiv am meisten, ich glaube, von der Menge.
Gedichte, Lieder.
Genau, und deshalb haben wir ja auch die Schule dahin gepackt. Es würde gar keinen Sinn machen, uns quasi irgendwie 10 Jahre lang Spaß zu haben und dann irgendwie mit 14 anzufangen, uns in die Schule zu packen. Das wäre total ineffizient. Ne? Die Schule fängt auch erst mit 6 an, weil es da vorher auch nicht so gut funktioniert. Und tatsächlich ist das eben die Zeit, in der das Gehirn am meisten Informationen aufsaugen kann oder überhaupt aufsaugt.
Okay. So, danke für den Moment und ich gebe nochmal die Nummer durch, falls Sie Fragen haben. 0800 637 7272. Herr Schöne, vielleicht können Sie uns mal sagen, wie unser Gedächtnis, was wir jetzt sehr theoretisch beschrieben haben, von außen, von unserer Umgebung beeinflusst wird oder durch uns selbst auch?
Ich glaube, da hat einen ganz großen Anteil die Motivation dahinter. Also warum will ich mich zum Beispiel an irgendwas erinnern? Warum muss ich jetzt Mathe lernen? Warum muss ich jetzt Deutsch lernen? Ich habe zum Beispiel in der Praxis auch viel mit Kindern zu tun, die kommen dann, da steht klassisch drauf, die haben eine Grafomotorikstörung, also die können mit dem Stift nicht gut umgehen. Und wenn man dann Eltern fragt, okay, was ist denn im Alltag gerade schwierig, dann kommt halt sowas wie, naja, das Kind merkt sich halt nicht so viel, die Schule macht nicht so viel Spaß. Und wenn ich dann immer Kinder frage, was macht denn in der Schule nicht Spaß? Na, das Lernen. Okay. Und da ist die Motivation so entscheidend. Also warum lerne ich denn jetzt Mathe überhaupt? Ne? Wenn ich jetzt irgendwelche Malfolgen habe, wenn ich Prozentrechnung habe, Bruchrechnung oder so, dann gebe ich den Eltern immer ganz praktische Tipps und sage dann, jetzt auch Weihnachtszeit, ne? Back doch einfach mal was gemeinsam. Plätzchen, dann muss das Kind die Zahlen lesen, dann muss es abwiegen, zusammenmixen, dann sich auch nochmal dran erinnern, was kommt da eigentlich rein. Und das sind so ganz praktische Sachen, die Eltern wunderbar im Alltag mitnehmen können, wofür, und das kommt dann halt immer dazu, nicht die Zeit da ist, ne? Weil es sind ja dann Hausaufgaben wichtiger.
Aber das ist doch ein schönes Beispiel. Also allein der Satz, du lernst fürs Leben, reicht nicht.
Das stimmt. Und Lernen hört ja nicht auf, das ist es ja eben. Ne? Und dieses auch Französisch lernen später noch oder eine andere Fremdsprache, das ist, wenn ich das wirklich will und die Motivation dafür habe, dann hat das einen ganz anderen emotionalen Charakter, als wenn ich mich hinsetzen muss und irgendein Gedicht auswendig lernen und nicht mehr weiß, worum es geht. Ne?
Was sagen Sie den Kindern, wenn die sagen, das macht doch alles meine Translator-App?
Die Kinder, die ich aktuell behandle, die kennen das noch nicht mit der Translator-App. Die wissen dann nur, wie Minecraft funktioniert und irgendwelche SpongeBob-Spiele. Das ist dann eher so das Highlight.
Was ist denn mit so biologischen Faktoren, wie zum Beispiel Schlaf, Ernährung, Fitness, Durchblutung, der allgemeine Gesundheitszustand? Was hat das für eine Auswirkung auf die Leistung des Gehirns?
Eine sehr große.
Gehen Sie also, ruhig ein bisschen näher ran.
Geht da ein bisschen näher ran an das Mikro, dass mich auch alle gut hören. Weil das ist nämlich wichtig jetzt. Genau, also man sagt ja quasi, dass ungefähr 40% des Demenzrisikos durch unser Leben beeinflussbar sind. Also quasi die anderen 60%, die haben wir quasi Pech gehabt oder halt schlechte Gene bekommen. Aber 40% sind veränderbar und da sind gerade die Dinge, die Sie genannt haben, Ernährung, Sport, quasi auch Bildung, also quasi das Niveau, von dem man startet, entscheidend. Ist auch wichtig, quasi Sehstörungen oder Hörstörungen auszugleichen, weil einfach, na, wenn wir nicht mehr sehen oder hören, dann haben wir quasi nichts mehr zu tun, das im Gehirn, und dann verkümmert das halt auch eher, als wie wenn wir ein aktives Leben haben, soziale Teilhabe und so weiter. Also das spielt eine große Rolle und ich glaube, dieser Effekt wird auch immer mehr jetzt beachtet. Also ich glaube, früher haben wir gedacht, na ja, das Gehirn, haben das Gedächtnis, das ist der Hippocampus, und dann haben wir bei Alzheimer, haben wir Amyloid-Pathologie und so weiter. Aber
was ist das?
Das ist so ein Eiweiß, was sich da ablagert. Und wir dachten, das ist eben für diese Krankheit wichtig. Aber im Moment ist es so, dass wir, glaube ich, lernen, dass eben für jede von diesen Krankheiten nicht nur dieser eine Faktor wichtig ist, sondern dass eben natürlich der Metabolismus eine Rolle spielt, dass es einen Unterschied macht, ob ich eine Zuckerkrankheit habe oder nicht. Ob die Zuckerkrankheit gut eingestellt ist oder ob sie schlecht behandelt ist. Ob ich einen Bluthochdruck habe, das hat alles Effekte. Und letztlich ist das quasi eine Hochleistungsmaschinerie, die einfach nur gut funktioniert, wenn alle Bereiche, genau.
Ja. Und wie wirkt sich das dann genau aus? Also was sind das für Parameter? Woran machen Sie das dann fest, wenn der Blutdruck zu hoch ist? Wie merkt man das?
Ja, hoher Blutdruck ist gemein, weil das merkt man überhaupt nicht.
Nee, ich meine jetzt, dass sich das aufs Gehirn auswirkt.
Ja, genau. Also man kann das zum Beispiel im MRT kann man das sehen. Also quasi, das gibt so quasi winzig kleine Schlaganfälle, nennt man das am ehesten. Und dann gibt es halt so flächige Veränderungen im Gehirn, woran man dann sehen kann, dass jemand vermutlich eben schon sehr lange einen zu hohen Blutdruck hat. Also wenn jemand mal für 10 Minuten einen hohen Blutdruck hat, weil er einen Berg hochrennt, das ist nicht schlimm. Aber wenn jemand quasi einfach immer einen hohen Blutdruck hat, dann ist das eben für die Blutgefäße im Gehirn ein Stress. Und dann werden die halt dauerhaft so ein bisschen geschädigt. Und dann kommt nicht genug Nährstoffe, Blut und so weiter im Gehirn an. Und dann gibt es eben chronische Schädigungen, die sich da über die Jahrzehnte dann aufbauen.
Was ist mit psychologischen Faktoren, zum Beispiel Stress, Stimmungen, Emotionen, psychische Erkrankungen?
Ja, Stress ist eine schwierige Sache. Also genau, man möchte natürlich, man sagt, Stress ist natürlich schlecht, aber gleichzeitig ist Stress natürlich auch Aktivierung. Und das ist das, was wir brauchen. Also quasi, ich glaube, was wir als Gehirn nicht brauchen, ist uns zu entspannen, muss man ehrlicherweise sagen.
Ach Gott.
Ja, leider. Also wenn wir natürlich jetzt hier so in einer netten Runde sitzen und uns unterhalten, finden wir das entspannt. Das ist gut, aber wir machen ja auch Dinge und deshalb ist es quasi gesund. Aber wenn wir jetzt einfach nur, sag mal, uns ganz stille in den Raum zurückziehen würden, nichts hören, nichts sehen, das wäre wahrscheinlich für unsere Gehirngesundheit nicht so zuträglich, als wenn wir jetzt uns anstrengen müssen.
Also zum Beispiel Fernsehen gucken oder?
Naja, quasi mit Leuten reden ist besser als Fernsehen gucken.
Also ist Fernsehen gucken kontraproduktiv oder geht's gerade noch?
Ja, also man kann ja mit Fernsehen auch sehr viele Dinge erfahren, ne? Und wenn man da quasi mitgeht, mitfiebert, dann ist das, glaube ich, schon gesund. Also wenn man das, was man da rein bekommt aus dem Fernseher in sein Gehirn, wenn das mit Dingen verbunden wird, wenn das Dinge reaktiviert, ach ja, da war ich auch schon mal, keine Ahnung, oder so eine Situation hatte ich mal, manchmal gibt es ja da personelle Interaktionen, die interessant sind, dann, wenn das einen mitnimmt, dann, wenn das Dinge im Gehirn aktiviert, dann ist das gut. Aber wenn man es einfach nur konsumiert, dann ist es nicht so gut.
Ja, das macht dann die Dosis, ne? Also dieses Überladensein von irgendwelchen digitalen Medien, das ist ja auch ein aktuelles Thema schlechthin. Und das sehe ich ja auch in der Praxis einfach, dass viele Kinder überladen sind und gar nicht mehr in der Lage sind, sich analog mit irgendwas zu beschäftigen und durch diese Praxisräume laufen und gefühlt jeden Schrank aufreißen wollen, weil sie unbedingt wissen müssen, was da jetzt hinter ist. Und das kennen wir ja vielleicht aus unserem Alltag auch. Ne? Man hat dann das Handy automatisch wieder in der Hand und braucht halt irgendwie irgendeine Bespaßung. Und das wirkt sich, glaube ich, auf die Zeit lang dann auch ziemlich negativ auf unsere Gedächtnisleistung aus, weil wir natürlich einfach sagen, ich muss nicht mehr überlegen, wie ich wohin komme, sondern ich gebe es halt einfach ins Navigationssystem ein und dann fährt mich das Auto ja praktisch von alleine dahin.
Aber sehen Sie auch sowas, dass wir uns sozusagen mit den Handys, also dass wir unser Gehirn unterfordern? Kann man das auch erkennen?
Ja, leider sieht man das schon. Also ich habe neulich, glaube ich, eine Studie gelesen, das war an einer Gruppe von Ärzten, die quasi so eine KI-Unterstützung bei irgendeiner Untersuchung hatten und dann konnten die das natürlich danach, als sie das ein halbes Jahr lang gemacht hatten, schlechter. Und ich glaube, das ist genau das Navi-Beispiel. Ne? Natürlich, wenn wir das Navi die ganze Zeit nutzen, kennen wir uns schlechter aus. Ne? Ich glaube, jeder kennt das auch im Urlaub, wenn man irgendwo in einer fremden Umgebung ist, immer nur mit Navi fährt, dann hat man nachher kein wirklich gutes Gefühl, wie so eine Stadt aufgebaut ist. Und wenn man von einem Punkt zum anderen muss, dann ist man verloren. Wenn man eine Karte liest.
Man weiß gar nicht, wo man ist. Ich habe bei der Generation meiner Kinder gemerkt, dass sie gar nicht mehr wissen, wenn ich nach Berlin fahren will, muss ich in den Norden fahren. Oder wenn ich nach München fahre, muss ich in den Süden fahren. Das ist verkümmert sozusagen mit dem Navi. Können wir uns gar nicht vorstellen. Wir gucken jetzt ganz erstaunt, aber die haben das in der Hand und sagen, oh, kein Problem.
Genau.
Ne? Und dann geht es noch um solche Sachen wie Alkohol, Rauchen, Drogen, Medikamente. Wie beeinflussen die unser Gedächtnis, unsere Gedächtnisleistung?
Ja, natürlich in hohen Dosen ist Alkohol Nervengift. Das ist Klar, jetzt quasi um die geringen Dosen Alkohol, da gibt es dann immer natürlich Streit.
Die Frage ist, was ist gering, was ist
was
viel?
Ist, ne? Was ist gering, ja, genau. Ja. Also quasi, ich glaube, so unterhalb von, man sagt ja immer ein Getränk pro Tag, das ist sicherlich unschädlich. Und insbesondere, wenn es eben eine, sagen wir mal, soziale quasi Funktion erfüllt. Mhm. Also wenn ich quasi das einfach nur meine Dosis Alkohol am Abend quasi konsumiere, dass ich jetzt meinen Pegel halte, das ist sicherlich ungesund. Aber wenn ich das in einer netten Umgebung mache, mit meiner Partnerin oder was weiß ich, oder meinem Partner oder mit der Familie, dann hat das ja auch einen zusätzlichen Nutzen, der dann sicherlich diese Wirkung oder diesen Effekt auch aufwiegt.
Da sind Sie aber als Neurologe sehr großzügig, weil ich glaube 2-3 Monate ist es her, da kam die Studie raus, am besten gar kein Alkohol.
Ja, das ist der, das genau. Ja, das
Sie erinnern sich, ne?
Kontrovers diskutiert.
Ich glaube, generell als Faustformel kann man sich merken, das, was gut für das Herz ist, ist auch gut fürs Gehirn, ne? Weil man manchmal ja so feststellt, es gibt so eine Überforderung, ach, und was soll ich denn jetzt noch alles denken und was soll ich denn jetzt noch alles beachten? Und mein Gefühl ist aber, wenn man ganz gut informiert ist, was so die grundlegenden, gesunden Dinge sind, ne? Wir wissen eigentlich alle, wie wir uns ernähren. Wir wissen, dass wir uns bewegen sollten. Wir wissen, dass auch unser Gehirn Anregungen braucht. Aber die Praxis ist dann eben manchmal das, was so schwerfällt. Aber ich glaube, wenn wir da bewusster sind oder uns auch bewusster werden, ne, dass unser Gehirn zwar kein Muskel ist, aber so ähnlich funktioniert. Also das heißt Anregung ohne Überforderung. Ne? Also Muskel mache ich auch kaputt, wenn ich den überfordere. Und so kann man es vielleicht vergleichen, auch mit den Handys oder mit der permanenten Beschallung. Aber eine gesunde Anregung, ein gesundes Training, und das beginnt eben im Kindesalter, aber eben auch dann im höheren Alter. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Dosis.
Ja.
Wir hatten vorhin schon ganz kurz über den Höhepunkt der geistigen Entwicklung gesprochen. Ich habe gelesen 32, Sie sagen sogar schon 20.
Na, das ist das reine Gedächtnis.
Ach so,
natürlich quasi kann ich jetzt Sachen schon besser, als ich die mit 20 konnte. Und wir haben natürlich auch Dinge, die kontinuierlich besser werden.
Was denn?
Naja, zum Beispiel Dinge, die Routine sind. Also wenn man fragt, wer kann am besten kochen, dann ist das Oma, weil die das natürlich irgendwie jetzt 80 Jahre lang trainiert hat. Und dann kann die das auch richtig gut. Hm. Also es gibt Dinge, die wir quasi kontinuierlich lernen und wo wir kontinuierlich besser werden. Aber natürlich verliert die trotzdem im Memory gegen eine Vierjährige.
Wir sind jetzt alle raus aus der 32, glaube ich. Es gibt ja so viele so verschiedene Phasen der Hirnentwicklung.
Ja.
Ne? Zum Beispiel soll mit 66 eine neue Phase eintreten.
Ja.
Woran merkt man das? Also oder wir merken es bestimmt, dass wir in eine neue Phase kommen. Woran?
Ich glaube, habe ich auch gelesen, diese Studie, die ist gerade jetzt rausgekommen.
Ja.
Ne? Ich glaube nicht, dass, also quasi die Varianz steigt ja auch mit dem Alter. Ich glaube, dass niemand von uns mit 66 quasi merkt, oh, jetzt bin ich 66
aber
geworden.
Aber um den Dreh
verändern sich eben Dinge. Und was ja quasi auch gesagt wurde nochmal, wir können auch mit 67 immer noch neue Dinge lernen. Wir können mit 67 immer noch ein neues Musikinstrument lernen. Wir können mit 67 immer noch eine neue Fremdsprache lernen. Ich glaube, das ist alles ganz wichtig. Andere Dinge, es wird halt schwerer.
Ja.
Und quasi diese sagen wir mal, diese Konsolidierungssachen, dass wir quasi Dinge immer besser können, das, sagen wir mal, das ist ja auch ein Vorteil, dass wir quasi Dinge immer besser können. Und das kommt eben mit dem Kosten, wenn man so möchte, dass wir eben weniger flexibel werden.
Also das ist das Nachlassen sozusagen, dass man weniger flexibel wird?
Das ist das Nachlassen, genau.
Ah, okay. So. Ich lese weiter und finde mit 88 den letzten Wandel.
Ja.
Was passiert dann?
Also genau, das ist jetzt so beschrieben. Ich würde mal sagen, das muss man mal bestätigen erstmal. Ne? Also quasi mit 88, das ist dann, die Gruppe wird ja auch immer kleiner, der quasi 90-Jährigen. Bei den 90-Jährigen gibt es gigantische Unterschiede zwischen quasi, es gibt sehr fitte Leute, denen man denkt, die sind irgendwie 65. Es gibt welche, die sehr eingeschränkt sind. Da kann man, glaube ich, schon, da macht es auch schon gar keinen Sinn mehr von einem Lebensalter sprechen. Da muss man dann, glaube ich, halt über das biologische Alter reden.
Mhm.
Und dann ist man auch schon gar nicht mehr bei 88. Also ich glaube, dass da einfach die Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen viel, viel größer werden als die Gemeinsamkeiten.
Ab wann lohnt es sich gezielt, darauf zu achten, das Gehirn fit zu halten und dann noch womit?
Ab 6.
Erzählen Sie ruhig, ich hole mal eben die Redakteurin rein, die wollte auch gleich noch mitmachen.
Da würde ich sagen, schon eher, also wesentlich eher. Also eigentlich ja schon mit ab der Geburt, ne? Also wo wir auch die Studien einfach zeigen, zum Beispiel Fernsehen, Medienkonsum im ersten Lebensjahr bitte gar nicht. Und wenn ich mir dann mal angucke, wie viel Medienkonsum Kinder da teilweise eigentlich haben, das ist schon heftig. Ja.
Johanna ist gerade zu uns gekommen, die Dienstagsdirekt-Redakteurin heute Abend. Und wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir mal eine Übung als Beispiel demonstrieren wollen. Herr Schöne, wir hatten Sie gebeten, was mitzubringen, was auch im Radio funktioniert.
Ja.
Und Johanna hat gesagt, sie will unbedingt mitmachen.
Ah, ja.
Jetzt sind wir hier. Ich moderiere das Ganze. Was kann man tun, um sich ein bisschen so zu...
Na, so ganz klassisch könnte man zum Beispiel anfangen, man nimmt auf der linken Hand, das können jetzt auch alle mitmachen, die jetzt vielleicht, also wer Auto fährt, bitte nicht einfach das Lenkrad loslassen. Ne? Einfach an der linken Hand mal Daumen und Zeigefinger zusammen.
Ja.
Und auf der rechten Hand Kleinfinger und Daumen.
Ja.
Und jetzt das Ganze im Wechsel.
Oh.
Genau, jetzt wird überlegt, ja, einfach nur die Finger wechseln. Jawohl, jetzt müssen nämlich beide Hirnhälften ganz
wenn
schön.
Wenn Sie das jetzt sehen könnten,
also
es schafft keiner, es schafft im Grunde genommen keiner.
Es sieht sehr spektakulär aus.
Ja.
Und das regt einfach wahnsinnig das Gehirn an, weil beide Hirnhälften jetzt effektiv miteinander arbeiten müssen, die müssen sich austauschen.
Also an jeder Hand die Fingerkombination
ändert sich.
Ja.
Das Gefühl verändert sich, während man es tut.
Was auch ganz interessant ist, kann man auch ausprobieren, mal die Arme vor der Brust verschränken.
Ja.
Und jetzt überlegen, okay, welcher Arm ist denn weiter vorne, welcher Arm ist denn weiter hinten? Und dann mal tauschen. Das ist koordinativ schon richtig krass. Und wir können das richtig noch übertreiben. Wer kennt noch Benjamin Blümchen?
Ja,
vom Mithören.
Dann machen Sie doch jetzt mal bitte alle einen Elefantenrüssel. Das heißt, eine Hand an die Nase und dann durchstecken. Genau, den Arm durch die Ellbogen. Perfekt, das sieht super aus. Richtig. Die eine Hand an die Nase und dann den Arm da durchstecken. Und jetzt mal wechseln.
Herr Professor.
Oh, das geht erstaunlicherweise gut.
Das geht, ja, das geht. Wunderbar.
Auch das sind so eine ganz kleinen Gehirnsachen, die anregen, ne, was in Bewegung tun, was Aktives machen.
Okay, aber wenn man die einmal gemacht hat, die Übung, dann ist es ja nicht. Also man braucht schon jemanden wie Sie, der so tausende von Übungen auf Lager hat.
Durchaus,
ne? Okay.
Jetzt sitzen sie alle wieder hier und mit den Fingern und üben nochmal.
Man fühlt sich total bescheuert.
Ja, diese Kombination der Finger zu wechseln, das ist schon eine Herausforderung. Also wir kommen ja gerade alle an unsere Grenzen. Das ist mal das Positive an der Sache. Also Sie müssen sich ja jetzt nicht in die Ecke getrieben fühlen, wenn es bei Ihnen auch nicht so gut läuft. Aber wir wissen jetzt ganz genau, was Sie meinen. Und wenn es darum geht, das Gehirn zu trainieren, da fallen einem so Sachen ein wie Gehirnjogging zum Beispiel.
Ja.
Es gab mal so eine Welle, du musst Gehirnjogging machen.
Ja.
Was ist das nochmal?
Ich hab auf dem Nintendo DS Dr. Kawashimas Gehirnjogging gespielt.
Ja.
Mit Vorliebe.
Ja, glaube ich.
Was ist das? Was ist das?
Na, das ist halt wie verschiedene Apps, die einem das Gehirnjogging nahe bringen. Ich habe einen älteren Klienten gehabt, der kam nicht zur Ergotherapie, der kam zum Gehirnjogging, weil Therapie braucht er ja nicht, sondern er braucht Gehirnjogging. Und das machen wir häufig bei Demenzkranken. Wir müssen das unter was anderem verkaufen, weil wenn das dann Therapie ist, dann das brauche ich ja nicht. Also wozu denn jetzt überhaupt? Ne? Es funktioniert ja noch alles. Und im Hintergrund steht dann mein Angehöriger und schüttelt den Kopf und sagt, nee, eigentlich funktioniert irgendwie gar nichts mehr. Und das war so eine Zeit, wo das hochkam, auch diese Sudoku-Heftchen, diese riesen Blöcke, die dann da, die man sich kaufen konnte, das funktioniert heutzutage auch noch wunderbar. Auch Media. Auch ich in der Therapie arbeite mit PC-gestützten Programmen oder eben analog klassisch mit einem Memory. Das funktioniert genauso.
Mhm.
Ja.
Und was ist mit Kreuzworträtsel zum Beispiel? Viele machen ja ganz viele Kreuzworträtsel. Super, ja?
Was immer einem liegt, ne? Genau. Mhm. Also manche, glaube ich, mögen Zahlen lieber, die spielen dann Sudoku, manche mögen Wörter lieber, die spielen Kreuzworträtsel. Vermutlich wäre es so noch besser, dass die Zahlen lieben, Kreuzworträtsel machen und umgekehrt. Das wäre, glaube ich, noch die größte Herausforderung. Mhm. Aber man muss es ja auch machen. Das ist, glaube ich, das, was wir auch gerade hatten. Also wenn man quasi einfach nur weiß, ich sollte mich gesund ernähren und Kreuzworträtsel machen, aber eigentlich hat man mehr Lust auf Sudoku, dann ist es tatsächlich besser, Sudoku zu machen als gar nichts.
manche versuchen ja auch noch, entweder durch positive Urlaubserlebnisse oder andere Motivationen nochmal eine Fremdsprache zu lernen.
Genau.
Es funktioniert aber nicht mehr so gut, stelle ich fest, wie vor 20 Jahren.
Das stimmt, aber gerade der Vorteil von der Fremdsprache ist, dass es wirklich was Neues ist und man deshalb unglaubliche Erfolgserlebnisse hat. Ne? Weil quasi, man kann ja vorher kein Chinesisch und dann kann man 3 Wörter Chinesisch. Das ist ja ein Riesenunterschied und das ist sehr motivierend und das wiederum wirkt eben dann sich auf den Lernerfolg auf. Vermutlich wäre es, wenn man so möchte, leichter, das alte Französisch oder Italienisch oder Latein rauszukramen, aber das wäre eben kein so ein Erfolgserlebnis, weil man ja das trotzdem noch nicht so gut kann, wie man das früher mal konnte. Mhm. Und deshalb wäre es demotivierend und deshalb ist es ein neues Musikinstrument oder eine neue Fremdsprache. Die sind deshalb so erfolgreich, weil man eben diese Erfolgserlebnisse
hat. Auch Ü60 zum Beispiel?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Ist eine der klassischen Empfehlungen, glaube ich, können Sie wahrscheinlich mehr dazu sagen. Aber wenn jemand in Rente geht, am besten neue Fremdsprache lernen.
Ich glaube, das Wichtigste ist, oder ich glaube, so ein schöner Hinweis ist einfach, bleiben Sie neugierig. Das gilt für uns alle, weil wir, Sie hatten das vorhin so schön gesagt, ne, man kommt dann so in seine Routinen, in seine Gewohnheiten. Das heißt, dann fahren wir immer an den gleichen Urlaubsort, gehen immer ins gleiche Restaurant, gehen immer in die gleiche Kaufhalle, kaufen immer die gleichen Dinge. Und unser Gehirn würde sich aber total freuen, wenn wir mal was anderes machen, wenn wir mal mutig sind. Und ich meine, da freut sich nicht nur das Gehirn, da freut sich auch unser Herz. Wenn wir also sagen, komm, wir fahren mal woanders hin.
Also
und auch,
nicht immer nur an die Ostsee
genau,
fahren.
Genau, nee, ja. Auch mal, ja, dann mal an die Nordsee. Nee, aber auch mal ne, woanders hin, wo man wirklich weiß, okay, wow, was vielleicht doch ein bisschen Aufregung macht. Ich muss mich mit einer anderen Währung auseinandersetzen. Da habe ich wieder die Zahlen, ne, muss sozusagen umrechnen. Oder mich halt zumindest mit den grundlegenden Sprachen irgendwie auskennen. Oder eben mal wieder eine Karte in die Hand nehmen. Oder mich mit ganz neuer Technik auch vertraut machen. Ne? Nicht zu sagen, dafür bin ich zu alt, sondern zu sagen, ach ja, spannend, okay, zeig mir doch mal das Smartphone oder zeig mir mal deine Spielkonsole, Enkel oder Enkelin. Und da auch mal wieder sozusagen mutig was Neues auszuprobieren, das findet unser Gehirn ziemlich toll.
Woran merken Sie das? Woran machen Sie das fest?
Also das ist auch so diese soziale Komponente, die ganz wichtig ist. Ne? Also alleine sozusagen so Doku machen, alleine Kreuzworträtsel zu machen, ist auch okay, aber besser mit anderen oder im Austausch.
Die Landesinitiative für Demenz Sachsen gab kürzlich die Zahl der Betroffenen im Freistaat mit 104.000 Menschen an. Das entspricht einer Quote von rund 2,6%. Und nach einer aktuellen Auswertung der Barmer Krankenkasse liegt die Demenz- bzw. Alzheimer-Quote in Sachsen bei ca. 27,9 Fällen pro 1.000 Einwohnern. Das ist der höchste Wert aller deutschen Bundesländer im Vergleich. Der Durchschnitt liegt bei 15,1 Fällen pro 1.000 Einwohnern. Frau Vierkant, Sie arbeiten bei der Landesinitiative für Demenz in Sachsen. Welche Erklärung gibt es für diese hohe Zahl?
Ja, also ein Hauptrisikofaktor für Demenz ist das Alter. Ne? Also der zweite ist tatsächlich das Geschlecht. Also wir Frauen sind deutlich häufiger betroffen, aber das Alter ist der Hauptrisikofaktor. Und tatsächlich ist diese Zahl auf das Alter oder auf die Altersstruktur hier in Sachsen oder generell in den ostdeutschen Bundesländern zurückzuführen. Viele sind nach der Wende, viele junge Menschen sind abgewandert und die eher Älteren sind zurückgeblieben. Und deswegen haben wir hier eben deutlich mehr ältere Menschen als in anderen Teilen der Bundesrepublik. Und deshalb ist diese Zahl so hoch. Also liegt nicht daran, dass wir hier irgendwie weniger Gedächtnistraining machen oder uns anders ernähren, sondern es ist vor allen Dingen eben auf die Altersstruktur zurückzuführen.
Herr Falkenburger, wie entsteht Demenz? Welche Ursachen gibt es?
Also die häufigste Demenzform ist die Alzheimer-Krankheit, die quasi durch Veränderungen an Proteineiweißstoffen im Gehirn ausgelöst wird. Wir wissen ehrlicherweise nicht so genau, was die ursprüngliche Ursache ist, weil wir die Krankheit eigentlich immer erst feststellen, wenn schon relativ viel Schädigung auch quasi angesammelt ist. Erst quasi das Gehirn kann ja unglaublich gut quasi einzelne Einschränkungen ausgleichen. Das quasi sagt uns auch nicht so gerne, was es nicht so gut kann. Unser Gehirn sagt uns eigentlich immer, wir können das ganz prima. Aber genau, wenn man die Demenz feststellt, dann ist eben schon relativ viel Schädigung da. Wir arbeiten daran, dass wir es früher erkennen, damit wir eben auch früher dann mit prophylaktischen Maßnahmen einsetzen können. Bei der Alzheimer-Erkrankung sind es vermutlich letztlich dann erstmal diese Eiweißablagerung. Es gibt natürlich andere Formen der Demenz. Es gibt vaskuläre Demenz, was diese genannten winzig kleinen Schlagfälle sind. Es gibt frontotemporale Demenzen, die auch Eiweißmoleküle ablagern, wo eben andere Gehirnregionen betroffen sind. Es gibt Lewy-Körperkrankheiten, wo nochmal andere Eiweißmoleküle und nochmal andere Gehirnregionen betroffen sind.
Und die äußern sich dann alle wie? Äußern die sich alle im Gedächtnisverlust? Oder
genau, die Alzheimer-Krankheit äußert sich vor allem mit Gedächtnisstörungen. Die anderen Formen der Demenzen äußern sich mit anderen Störungen. Die Frontotemporale zum Beispiel eher auch Veränderungen im Sozialverhalten, dass Menschen quasi ungebremst oder sehr gebremst sind, dass sie quasi entweder ganz apathisch im Sessel sitzen oder eben Dinge machen, die sozial unangepasst sind. Bei der Lewy-Körpererkrankung sind zum Beispiel Halluzinationen, also Fehlwahrnehmungen sehr häufig. Und vaskuläre Demenzen haben gar nicht so eine starke Gedächtnisstörung, sondern eher, dass man Dinge nicht so gut kann. Also dass Dinge, die man auch an sich zum Beispiel anzuziehen, Dinge im Alltag, dass die einem schwerer fallen, dass man sich nicht mehr so gut konzentrieren kann. Also quasi die Demenz an sich kann sehr viel mehr Facetten annehmen, als es eine reine Störung im Gedächtnis.
Und das ist auch so besonders schwierig dann in der Diagnose, ne? Also gerade, was Sie gesagt haben, die frontotemporale Demenz ist in Anführungsstrichen tatsächlich ziemlich gemein, weil sie tritt ja deutlich im jüngeren Alter auf, ne? Also schon 45-Jährige, 40-Jährige können betroffen sein. Und eben weil das Gedächtnis, ne, ist ja unser Thema heute, eben gar nicht so stark betroffen ist, sondern eben die Menschen sich einfach anders verhalten oder vielleicht Sprachstörungen haben. Bruce Willis ist da gerade ein sehr prominentes Beispiel. Mhm. Fällt es gar nicht so auf und die Leute laufen von Arzt zu Arzt und bekommen gehört, sie haben einen Burnout oder es gibt Beziehungsprobleme, bis man dann irgendwann tatsächlich feststellt, oh, es ist eine Demenz, ne? Weil so in der Bevölkerung oder wir alle, wenn wir an Demenz denken, denken wir an Alzheimer, glaube ich. Wir denken an Gedächtnisverlust und an Alter und diese jüngeren Erscheinungsformen, die fallen da so ein bisschen durchs Raster, was schwierig ist für die Betroffenen.
Ja. Und wir sind auch keine beliebten Erkrankungen, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Also ich glaube, wenn jemand ein Gelenkproblem hat, dann geht er sehr, also hat er, glaube ich, kein Problem, zum Orthopäden zu gehen und sagen, da muss man nachschauen, was ist denn das? Wenn jemand das Gefühl hat oder wenn Angehörige das Gefühl haben, dass vielleicht das Denken oder das Fühlen oder das Handeln verändert sind, das ist ja irgendwie ein stärker stigmatisierter Vorwurf, dem dann Patienten nicht so gerne nachgehen.
Trotzdem gestatten Sie mir nochmal nachzuhaken. Was machen wir vielleicht in unserem Leben als Mensch, in unserer Lebensweise falsch, dass Demenz überhaupt entsteht? Wo kommt das her? Sie hatten es vorhin in einem Hintergrundgespräch auch mit Diabetes in Verbindung gebracht.
Also zunächst muss man, glaube ich, sagen, wir leben natürlich zu lange. Wir Menschen sind ja nicht dafür gemacht, irgendwie 80 oder 90 zu werden. Eigentlich quasi, deshalb sind wir auch nicht darauf optimiert, im Alter unglaublich gut zu funktionieren. Also glaube ich, langfristig die sicherste Methode, nicht dement zu werden, ist eben früh vom Auto überfahren zu werden. Aber das ist jetzt nicht das, was wir uns wirklich drunter vorstellen unter Demenzprävention. Und das heißt quasi, wenn wir dann eben sagen, wir wollen gesund alt werden, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als eben tatsächlich den Stoffwechsel gut einzustellen, Sport zu treiben, uns gut zu ernähren, sozial aktiv zu sein, diese quasi anderen Krankheiten zu vermeiden.
Ja, aber trotzdem möchte ich an der Stelle noch einwerfen, dass es trotzdem immer noch über 60% sind, die wir nicht beeinflussen können. Ne? Also was jetzt nicht passieren 60,
40,
darf,
das haben wir.
Genau, ist genau, eben, dass gesagt, wir irgendwie sagen, naja, bist ja selber schuld, hättest du mal. Ne? Das ist also wirklich was wir haben den Professor oder die Professorin, die irgendwie sich gesund ernährt und die Sport macht und die ihr Gehirn lange trainiert hat und trotzdem an Demenz erkrankt. Also das wäre mir an der Stelle ganz wichtig, dass das nicht so einen Schuldfaktor kriegt. Ne? Also sondern das wirklich von der positiven Seite sehen. Wir können ganz viel beeinflussen. Und das ist ja eine neue Erkenntnis. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was so Hoffnung macht, weil die Medikamente sind nur ein Hoffnungsschimmer. Ne? Das ist noch nicht der große Durchbruch. Aber eben unseren Lebenswandel positiv zu gestalten, ist ja immer von Vorteil. Wir sind gesünder, wir sind schlanker, wir sind vitaler. Mhm. Das schadet also nie.
Es wird viel geforscht und ich habe zu diesem Thema auch eine Studie gefunden. Schmunzelten Sie jetzt nicht, aber vielleicht ist da ja wirklich auch Ihrer Meinung nach was dran. Nach einer chinesischen Studie von 2023 kann Kaffee das Demenzrisiko senken, 2,5 Tassen am Tag. Herr Falkenburg, haben Sie, Sie gucken so, als hätten Sie davon noch nichts gehört.
Naja, ich glaube, bei dieser Art von Studie muss man, glaube ich, immer gucken, ob es halt wirklich eine Interventionsstudie ist oder eine epidemiologische Studie. Mhm. Es gibt ja ganz viele Dinge, die miteinander assoziiert sind, dass zum Beispiel halt Kaffee...
Den Unterschied müssen Sie uns nochmal ganz kurz erklären.
Also quasi, wenn man sagt, Kaffee schützt vor Demenz, dann findet man das häufig so raus, indem man eben Kaffeetrinker vergleicht mit Nicht-Kaffeetrinkern. Mhm. Und es kann natürlich sein, dass Kaffeetrinker auch andere Eigenschaften haben. Zum Beispiel ist Kaffeetrinken eine soziale Geschichte, die gehen mehr raus, die sind aktiver und vielleicht ist es gar nicht der Kaffee selber, sondern das, was sie mit dem Kaffee zusammen machen, was dann letztlich den protektiven Effekt ist. Gerade Ernährungsstudien, da gibt es relativ viel Daten zu, aber Ernährungsstudien sind selten Interventionsstudien. Das wäre quasi, dass man so eine Gruppe von Menschen gibt und sagt, okay, ihr randomisiert zufällig, ihr zufällig ausgewählten Menschen, ihr trinkt jetzt jeden Tag 2 Tassen Kaffee und die anderen dürfen gar keinen Kaffee trinken. wenn man so eine Studie machen würde, dann würde man wirklich rausfinden, ob 2 Tassen Kaffee schützend oder schädlich sind. Aber die Art von Studien ist sehr schwer durchzuführen, weil man eben weder den Leuten das Kaffeetrinken wirklich gut abgewöhnen kann oder eben wirklich Leute zwingen kann, über Jahre jeden Tag 2 Tassen Kaffee zu trinken.
Aber die Studien werden ja nicht so differenziert präsentiert, wie Sie das jetzt haben, sondern da steht dann einfach nur, trinken Sie 2,5 Tassen Kaffee und Sie beugen da Demenz vor. Das ist ja das.
Ne? Genau. Es bleibt uns natürlich auch nichts anderes übrig. Die Interventionsstudie mit dem Kaffee, die werden wir nie bekommen oder zumindest nicht so einfach bekommen. Deshalb halten wir uns natürlich an die Evidenzen, die wir haben. Aber das ist, glaube ich, genau der Grund, warum ich vorher auch so ein bisschen zurückhaltend war, alles so mit einer absoluten Sicherheit zu deklarieren, weil eben häufig die Daten, die wir haben, nicht so gut sind, wie wir uns das wünschen.
Im Zusammenhang mit der Vorbeugung oder Behandlung von Demenz werden oft solche Kräuter aus der Naturheilkunde genannt, zum Beispiel Ginseng oder Kurkuma. Ja. Was haben Sie damit für Erfahrungen gemacht oder wie sehen Sie das?
Genau, es gibt natürlich quasi Kräuter, die auch eine Wirkung haben. Ich denke, das ist nachgewiesen, gibt pharmakologische Wirkungen. Kurkuma ist jetzt nicht pharmakologisch wirksam, sondern wahrscheinlich eher protektiv, wie andere, sagen wir mal so, antioxidativ wirksame Substanzen. Auch da sind natürlich die Daten letztlich dünn, weil man das vielleicht mal an der Maus getestet hat, das nicht vergleichbar ist mit dem menschlichen Gehirn. Und weil wir umgekehrt jetzt nicht irgendwie Menschen 20 Jahre lang mit Kurkuma ernähren können und andere ohne und uns anschauen können, welche Wirkung das auf den Organismus hat. Ich glaube, dass wir bei diesen Studien natürlich immer denken, naja gut, es schadet ja auf jeden Fall nichts, ich kann das ja mal nehmen. Aber ich bin schon ehrlicherweise überzeugt, dass alle Interventionen, die wirklich eine Wirkung haben, dann auch das Risiko haben, Nebenwirkungen eben auch zu verursachen. Deshalb
Die standen
natürlich nicht drin, genau. Deshalb muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Ja. Und ich glaube, wir sollten auch jetzt nicht unser Leben damit beschäftigen, dass wir alle möglichen Arten von Tinkturen und Dinge zu uns nehmen, in der Hoffnung, dass damit vielleicht quasi wir das Demenzrisiko ganz bisschen verändern können, weil das ist, glaube ich, der Punkt von eben, ne, dass quasi letztlich ist ein sehr großer Teil ist eben immer noch persönliches Pech. Wir können nicht sagen, welche Handlung in der Vergangenheit hat es jetzt ausgelöst. Und deshalb ist es schon auch wichtig, da so ein bisschen demütig zu sein, weil eben es gibt eben Menschen, die ihr Leben lang rauchen, sich schlecht ernähren und einfach gar keine Krankheit kriegen. Und es gibt andere Menschen, die versuchen, alle Regeln zu erfolgen und kriegen dann doch eben eine Krebserkrankung oder eine Demenz. Also das ist, glaube ich, schon auch nochmal wichtig, sich das noch zu vergegenwärtigen.
Ja. Am Universitätsklinikum Leipzig wurde die erste Patientin im Frühstadium mit einem neuen Antikörpertherapie behandelt. Was kann dieses Medikament und was kann es nicht?
Also zunächst muss ich sagen, wir in Dresden haben das auch schon gemacht. Gut. Also
ja.
Genau. Aber also das ist ja eine neuartige Therapieform. Das ist ja quasi Antikörper gegen dieses Amyloid. Ich hatte das vorher kurz gesagt, dass bei der Alzheimer-Krankheit eine bestimmte Art von Eiweißmolekülen sich ablagert, vielfaltet und ablagert. Und jetzt können wir eben mit dieser Gruppe von Medikamenten erstmals diese Proteinablagerungen abräumen. Und die Wirkungen jetzt auf die kognitiven Funktionen, also auf das Gedächtnis, wenn man das jetzt über ein Jahr macht, die sind messbar, die sind jetzt nicht quasi Tag und Nacht, aber es ist eben ein neuartiger Mechanismus, der eben erstmals in der Lage ist, tatsächlich das, was biologisch der Alzheimer-Krankheit zugrunde liegt, wirklich anzugehen. Und deshalb ist es für mich wirklich ein Meilenstein in der Therapie. Ich glaube, dass das Medikament, was wir jetzt haben, relativ rasch durch neue, noch bessere Medikamente ersetzt wird. Und ich glaube auch, dass wir natürlich daran arbeiten, dass wir die Krankheit immer früher erkennen. Und je früher wir dann die Krankheit erkennen, können wir auch früher mit der Therapie beginnen. Und dann haben wir wahrscheinlich auch größere Chancen, dann wirklich durchschlagende Effekte zu erzielen. Deshalb bin ich eigentlich ganz positiv jetzt.
Herr Schöne, was tun Sie in der Ergotherapie oder was können Sie tun, um dem Patienten zu helfen? Kann man, also diese Krankheit ist ja nicht zu stoppen, das müssen wir erstmal festlegen. Ne? Man kann sie aber positiv beeinflussen. Im Moment.
Genau.
Das ist richtig so, ne? Ja. Man kann sie positiv beeinflussen, zum Beispiel mit Ergotherapie. Was machen Sie da genau?
Wir schauen uns im Team, also meine Kollegen und ich schauen uns erstmal an, okay, was ist das überhaupt für eine Person, die da zu uns kommt? Und dann überlegen wir gemeinsam, was soll sich denn verändern? Wir haben Klientel, so wie man sich das jetzt vielleicht immer vorstellt, da liegt jemand im Bett, kann nicht mehr reden, kann nicht mehr sprechen. Wir haben aber auch Klienten, die ununterbrochen sprechen oder die ununterbrochen schreien oder die ununterbrochen Bewegungsdrang haben und hin und her laufen oder eben im frühen Stadium einfach für sich etwas tun wollen und sagen, ich muss jetzt hier irgendwas machen, dass dieses das Vergessen aufhört. Und das hat auch, glaube ich, ganz viel mit Kontrollverlust zu tun, ne? Also ich kann mich nicht mehr erinnern und ich verliere die Kontrolle über dieses Leben. Und diese Kontrolle wiederzukriegen, ist ganz entscheidend. Was ich in der Therapie ausdrücklich nicht mache, ist, ich setze mich mit den Leuten hin, hole ein Arbeitsblatt raus und mache jetzt irgendwelche Kreuzworträtsel. Das sind dann so Sachen, die man mitgeben kann, die zu Hause gemacht werden können. Was ich mache, ist Bewegung. Die Menschen müssen sich bei mir in der Therapie bewegen und darüber kriege ich einen wunderbaren Zugang. Das macht Spaß, das bringt Freude. Ich mache auch grundsätzlich die gleichen Bewegungsübungen. Also die Leute kommen dann zu mir und wir gehen als erstes in den Sportraum. Das ist schon so dieses Ritual. Wir gehen da jetzt rein und dann wissen die, okay, das läuft. Dann spielen wir mit einem Ball, wir spielen mit einem Luftballon. Also so ganz profane Dinge und das regt das Gehirn an. Da passiert viel im Kopf. Und dann geht es darum, vielleicht mal was zu backen. Wir haben integrative Behandlungsverfahren, wo es darum geht, zum Beispiel auch mal Kunsttherapie anzubieten, zu sagen, wir malen etwas gemeinsam. Ich habe ein altes DDR-Puppenhaus und das habe ich letztens einer Patientin hingestellt und da gingen die Augen auf, da war auf einmal ganz viel Leben im Kopf und dann fingen die an, die Puppen zu sortieren. Sie hat nicht mit mir gesprochen, sie konnte auch nicht mehr sprechen, aber dieses Sortieren und etwas machen und etwas tun hat ihr unglaublich geholfen und die ist dann mit einem Strahlen aus diesem Zimmer raus. Und was noch so wahnsinnig entscheidend ist, und ich glaube, da kann die Frau Vierkant auch noch zu was sagen, die Angehörigen ins Boot holen, die Ehemänner, die Ehefrauen,
Partner. Bevor wir dazu kommen, eine Frage noch, ja. Was erreichen Sie denn mit der Ergotherapie?
Dass die Patienten, die Menschen, die zu uns kommen, glücklich sind. Also sie gehen mit einem Lachen aus dieser Behandlung raus und ich zeige ihnen eben nicht, auf was sie jetzt in dem Moment nicht können. Also wenn ich weiß, die Klienten sind zeitlich schwer orientiert, frage ich nicht fünfmal nach dem Datum. Also das ist ja so dieser typische Einstieg, na Mensch, Frau Müller, wie geht's denn heute? Was ist denn heute für ein Datum? Wo ich weiß, das weiß ich nicht. Ich weiß manchmal selber nicht, welches Datum wir haben. Dafür gucke ich dann dreimal aufs Handy und habe es trotzdem immer noch nicht drauf. Na, oder wenn ich irgendwo unterschreibe, oh Gott, welches Datum war denn heute? Ja. Warum, das muss ich jetzt von der Demenzkranken jetzt nicht auch noch abfragen. Und dieses etwas für sich tun, etwas für mich machen in der Ergotherapie, das ist mein persönliches Ziel mit den Klienten und da habe ich eigentlich sehr gute Erfolge, weil die Tage dann einfach schön sind und dann kommen auch vielleicht manchmal so die Klienten wieder und sagen, an das erinnere ich mich jetzt. Ne? Das sind diese Routinen, von denen ja schon erzählt wurde, dass dann eben das gleich bleibt und sich jetzt da nicht auch noch groß was verändert. Manchmal ist es auch okay, wir legen die Frau Müller jetzt mal auf die Liege und ich gehe mal in den Schulter-Nackenbereich ran und behandle den mal, weil die ist die ganze Zeit wahnsinnig angespannt, weil Kontrollverlust heißt auch körperliche Veränderung und die steht die ganze Zeit unter Strom. Dann legt sie vielleicht auch mal Herr Müller auf die Liege, weil ich dann sage, ich sehe Ihnen an, dass das gerade alles ziemlich anstrengend und stressig ist, weil der ist vielleicht auch schon 85 und muss den ganzen Haushalt managen. Und dann liegt er da auch mal und kann sich mal durchkneten lassen und findet das ganz toll und entspannt. Und dann sage ich, na, dann ist damit auch geholfen.
Das macht es allen Beteiligten leichter, auch dann in dem Falle den Angehörigen. Und Frau Vierkant, was empfehlen Sie, was empfehlen Sie Angehörigen im Umgang?
Das ist immer ganz interessant. Ich habe jetzt gerade wieder gelauscht. Ne? Wir sprechen immer von Menschen mit Demenz, als ob das irgendwie eine Gruppe ist, wo man sagen kann, da gibt es jetzt ein Rezept und das können wir für alle anwenden. Das ist eben leider nicht so. Ne? Schöne hat es gerade schon sehr gut gesagt. Ne? Einfach schauen, was ist so in der Biografie wichtig gewesen? Was sind die Dinge, die für diesen Menschen wichtig waren und auch emotional aufgeladen sind? Weil das sind natürlich auch die, die dann auch Gehirnbereiche wieder leichter aktivieren. Musik ist so ein schönes Beispiel. Ne? Musik aus der Jugend, das sehen haben wir wirklich auch bei Menschen, die schon sonst nicht mehr viel Kontakt zur Außenwelt haben. Da gehen die Augen wieder auf, da kommt wieder ein Strahlen. Oder vielleicht auch, wenn das Berufliche ganz, ganz wichtig war. Also wenn jemand Chefsekretärin war und dann gibt es einfach so bestimmte Normen, mit denen man möchte man zum Beispiel vielleicht nicht geduzt werden, sondern möchte gesiezt werden oder immer mit dem Nachnamen angesprochen werden, also jetzt nicht unbedingt von den Angehörigen, aber eben ne, von Therapeuten oder auch im Pflegebereich. Also einfach wirklich immer so ein paar wichtige Aspekte aus der Biografie. Und das ist natürlich auch für Angehörige, ne? Einfach zu schauen, was mag die Person und eben nicht darauf hinzuweisen, was alles nicht mehr geht. Und da neigen wir dazu, weil wir normalerweise in Anführungsstrichen ne, jemanden korrigieren, weil wir hoffen, das hat einen Effekt. Bei Menschen mit Demenz ist dieses Korrigieren aber total demotivierend, sondern viel eher schauen, was geht noch und eben daran anknüpfen. Also nicht sagen, wenn zum Frühstückstisch die Kaffeetafel gedeckt ist, meine Güte, wir haben jetzt Frühstück, ich will jetzt keinen Kuchen essen, sondern sagen, wow, die Tafel sieht aber schön aus und die Blumen, ja, also das loben, was da ist und da den Fokus drauf richten.
Aber ich habe selbst auch schon die Erfahrung gemacht, dass es ein Kraftakt ist, da immer drüber zu stehen und Dinge, die nach dem Motto, wer bist du? Ich habe dir doch gesagt, ich bin der und der und dieses, man ist da so schnell so, kommt dann an seine Grenzen, also in der Kommunikation, man ist selber genervt, das habe ich doch, du weißt doch und so. Das wird dann ja fast ein Vorwurf und man ertappt sich dabei, dem eigentlich kommunikativ überhaupt nicht gewachsen zu sein.
Es ist auch eine absolute Herausforderung. Ne? Also wir sprechen manchmal auch von weißer Trauer, also von diesem Moment des Abschiednehmens, der eben nicht, ne, wie mit dem klassischen Tod, so die schwarze Trauer, sondern es ist ein schleichender Prozess, es ist lange, es ist verbunden mit Traurigkeit. Die Personen, die man mal geheiratet hat, was Mama oder Papa war, ne, die geht Stück für Stück und natürlich ist da Trauer, da ist Wut, da ist Verzweiflung, all das ist da und es darf auch da sein. Die Frage ist halt, ob es immer richtig adressiert ist, wenn man es eben an die Person gibt oder ob man sich nicht Hilfe sucht, zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe sucht oder eben eine gute Freundin, einen Freund hat, mit dem man sich darüber austauschen kann oder eben auch in der Familie dem Ganzen mit Offenheit begegnet. Ich glaube, da darf es noch ein Umdenken geben. Wir müssen das nicht alles alleine schaffen. Auch pflegende Angehörige müssen das nicht alleine schaffen. Ne? Hier braucht es Hilfe und Hilfe kann ich mir natürlich nur suchen, wenn ich über diesen Schatten springe und offen damit umgehe. Wenn ich
meine, es geht auch nicht darum, immer denjenigen, den Betroffenen, den Patienten in ein Pflegeheim zu bringen, sondern einfach vielleicht mal 2 Tage in der Woche zu einer Tagespflege.
Ja, genau.
Wo sie beschäftigt sind, was für alle Beteiligten eine Entspannung bedeutet. Genau. Auch für die pflegende Ehefrau oder den pflegenden Ehemann. Ich glaube, das muss man, da scheuen sich viele davor zu sagen, ich mache das jetzt.
Na genau, und deswegen ist es so wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ne? Sozusagen über diesen Schatten zu springen und zu sagen, okay, wir haben jetzt die Diagnose, was sind jetzt unsere Möglichkeiten? Ne? Wo gibt es Unterstützung, zur Pflegekasse zu gehen, sich beraten zu lassen, weil man eben nicht alleine damit ist. Ne? Es gibt die Tagespflege, es gibt Alltagsbetreuung, es gibt ja ganz viel, worauf ich zurückgreifen kann, um das eben gut zu meistern oder eben wirklich auch die Familie, das nachbarschaftliche Umfeld mit ins Boot zu holen, den Leuten zu sagen, was los ist, ne? Und auch damit leben zu müssen, dass vielleicht der eine oder andere damit nicht klarkommt und sich zurückzieht.
Herr Falkenburger, wenn man das überhaupt kann, würde ich Sie jetzt fragen wollen, was, von welchem Zeitraum von Diagnose bis zum ja, Nicht-Wiedererkennen in der Alzheimer-Demenz zum Beispiel, reden wir eigentlich, wenn zum Beispiel nichts gemacht wird oder wenn man versucht mit Ergotherapie den Status quo noch ein bisschen zu halten oder so, von welchen zeitlichen Abläufen sprechen wir eigentlich?
Also ich glaube, dass der Beginn ist ja quasi schleichend, deshalb hängt das natürlich auch sehr stark davon ab, wann man quasi jetzt den Beginn definiert. Ich glaube, man kann den ja inzwischen relativ früh schon quasi biologisch feststellen an irgendwelchen Blut- oder Nervenwasser oder bildgebenden Verfahren. Man kann es dann neuropsychologisch testen, bevor die Person das richtig merkt. Und quasi, das kann sich schon im Bereich von Jahren quasi, glaube ich, insgesamt dann natürlich dann 10, 20 Jahre auch abspielen. Also es ist ein langsamer Prozess, was den Prozess nicht unbedingt leichter macht. Es gibt Krankheiten oder Verläufe, wo es natürlich auch deutlich schneller geht, wo es innerhalb weniger Jahre passiert.
Also man kann es nicht unbedingt verallgemeinern, aber es kann bis 10, 20 Jahre dauern. Das ist ja, sehr interessant.
Das ist, glaube ich, auch das Bild, was wir von Demenz nicht so oft haben. Dass, wenn wir an Menschen mit Demenz denken, denken wir immer so an die letzte Stufe, an den Pflegebereich. Ja. Aber gerade da fühlen sich ganz viele auch nicht abgeholt, die eben jetzt die Diagnose bekommen haben und sagen, ich möchte nicht, dass man langsam und deutlich mit mir spricht oder dass man mir Dinge abnimmt, sondern ich möchte selbstbestimmt leben und zwar so lange wie möglich, solange das eben auch noch geht und dass das eben auch respektiert wird von den Angehörigen. Das hatten Sie ja auch gesagt, ja. Herr Schöne, ne, dass das manchmal ein Problem
und
ist.
Lassen Sie uns kurz mal Luft holen. Wir haben eine Reaktion von Bernd aus Leipzig gerade reinbekommen. Er schreibt, hallo ihr Lieben, eine schöne Sendung heute. Ich bin direkt betroffen und zwar organisch aufgrund meiner Leberzirrhose und der Begleiterkrankung hepatitische Enzephalopathie.
Ja.
Habe ich richtig vorgelesen, ja. Bei mir hat es zu einem chronischen Anfallsleiden geführt, vergleichbar mit Epilepsie. Vielen Dank für eure offene Sendung, andere Leute aufzuklären. Was steckt jetzt dahinter? Was ist das für eine Begleiterkrankung, von der er spricht?
Genau, also ganz viele internistische Krankheiten können eben auch das Gehirn schädigen. Mhm. Das gibt es quasi auch, wenn jemand eine schwere Entzündung hat, eine Sepsis zum Beispiel, auf Intensivstation behandelt werden muss, wenn die Leber nicht gut funktioniert, quasi die Giftstoffe nicht abgebaut werden können, wenn die Niere nicht gut funktioniert, dann wird eben das Gehirn ähnlich geschädigt, wie das eben bei anderen Stoffwechselkrankheiten passieren kann. Wir hatten vorher den Diabetes als Thema und da kann es eben dann zu Funktionsveränderungen im Gehirn kommen, dass man sich nicht so gut konzentrieren kann zum Beispiel. Und wenn eben so eine Schädigung sehr weit fortgeschritten ist oder wenn sie sehr ausgeprägt ist, dann können auch epileptische Anfälle auftreten. Das ist eher selten. Bei der quasi Lebererkrankung ist es ein bisschen häufiger. Mhm. Im Prinzip kann es auch bei einer fortgeschrittenen Alzheimer-Erkrankung zu epileptischen Anfällen kommen, die man dann eben aber natürlich medikamentös behandeln kann.
Mhm. Okay, also schöne Grüße zurück an Bernd aus Leipzig. Danke für das Feedback und wenn Sie auch noch Fragen haben, dann nutzen Sie die Gelegenheit. Wir haben noch eine halbe Stunde, 0800 637 7272.
Darf ich dazu noch kurz
bitte,
was sagen?
Ja, genau. Ja, genau.
Und zwar ist es ein schönes Stichwort, weil wenn wir sozusagen an uns Veränderungen bemerken, wir merken, wir können uns Dinge nicht mehr gut merken oder wir haben Konzentrationsstörungen, dann ist natürlich immer so dieses, oh Gott, ich habe jetzt Alzheimer, ne? Sozusagen die ganz schlimmen Formen sind dann immer im Kopf und deswegen ist eine Diagnostik so wichtig, weil vielleicht ja die Chance ist da, dass es eben zum Beispiel nur ein Vitaminmangel ist oder dass es vielleicht wirklich an der Dehydration liegt, dass wir nicht genug trinken.
Oder wie wir in unserer letzten Sendung gelernt haben, auch mit den Wechseljahren zum Beispiel in Verbindung zu bringen ist, wenn der Hormonabfall
da ist. Ja,
oder
Schlafmangel, genau. Also sozusagen
oder die Lebererkrankung. Ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel. Eine Lebererkrankung ist ja so, wenn ich die Lebererkrankung gut behandle, wenn ich die, zweifelsfall eine Lebertransplantation mache, dann kann ich auch natürlich die Gehirnerkrankung damit verbessern. Wenn ich quasi jetzt meine Gehirnsymptome einfach weglächle und mich nicht damit beschäftigen möchte, dann kann es natürlich auch nicht besser werden. Also es gibt ganz wenige behandelbare Formen von Demenz und die muss man natürlich in der Diagnostik finden, dass man die Chance nicht verpasst.
Das nur mal als Beispiel, was sind das?
Vitaminmangel, es gibt so ein paar Infekte, es gibt quasi gibt auch antikörpervermittelte Formen, die dann super selten sind, aber das lohnt sich schon, da einmal nachzuschauen.
Mhm. Letztes Thema zum Thema Demenz. Im Zusammenhang mit der Recherche bin ich oft auf das Wort demenzsensibel gestoßen. Das wird sehr häufig verwendet. Was bedeutet das nochmal?
Genau, also das bedeutet, dass man auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz, ne, hier nehmen wir sie wieder als ganze Gruppe sozusagen, Rücksicht nimmt. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel demenzsensibles Krankenhaus zum Beispiel. Das ist eigentlich so, das klassische Krankenhaus ist das totale Gegenteil. Wir haben Gänge, die sind einfarbig gestaltet. Wir haben Türen, die sehen alle gleich aus. Und für Menschen mit Demenz, die ja Probleme mit der Orientierung haben können, ist es fast nicht möglich, ihre Zimmertür zu finden. Demenzsensibel könnte heißen, wir gestalten das die Flure anders. Wir machen zum Beispiel an die Türen große Bilder oder noch besser, wenn jemand länger dort ist im Pflegeheim, vielleicht auch ein Bild, was mit der Biografie zusammenhängt, dass einfach die Orientierung verbessert wird. Also wir gehen sozusagen auf die speziellen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz ein.
Und das, weißt du?
Genau.
Ja.
Ich glaube, es sind auch bei uns auch Dinge im Ablauf. Ne? Also quasi, ich hatte vorher schon gesagt, dass dieses Zurückziehen ganz schlecht ist. Meistens liegen ja Patienten im Krankenhaus quasi alleine in einem Bett, gucken an die Decke. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man natürlich mit einem Patienten, der dann Demenzrisiko hat, tun kann. Die müssen raus, die müssen auf den Gang, die müssen mit anderen Menschen interagieren. Die dürfen ihr Essen auch nicht alleine einnehmen, die müssen eben alle zusammen essen. Ich glaube, da kann man schon vieles verbessern. verbessern, um eben quasi Menschen mit einer Demenz auch den Krankenhausaufenthalt leichter zu machen und ehrlicherweise dann auch allen anderen, weil natürlich, wenn sich so eine Person schlecht versorgt fühlt, kann sie ein Delir bekommen, was dann für alle Beteiligten halt.
Was ist das?
Das ist quasi so eine akute Verschlechterung von einer Demenzerkrankung, kann auch quasi aus Gesundheit kommen, wo man komplett durcheinander ist, nicht weiß, wer man ist, auch häufig dann eben aus dem Bett raus möchte, sich irgendwelche Schläuche, die im Körper stecken, auch gerne mal rauszieht. Auch manche Menschen sind auch aggressiv, schlagen die sie pflegen wollen, müssen dann eben hochdosiert Medikamente bekommen, was letztlich für den ganzen Erfolg auch nicht zuträglich ist. Und dem kann man eben vorbeugen, indem man quasi guckt, dass man eben ältere Menschen oder überhaupt alle Menschen im Krankenhaus wissen, wann Tag und wann Nacht ist, dass sie eben tagsüber aktiviert werden und nachts gut schlafen können. So einfache Maßnahmen sind das eben.
Genau, und eben auch sozusagen das Personal, dass es gut geschult ist. Ne? Das ist auch ein Aspekt von Demenz sensibel, dass man eben die Verhaltensweise einordnen kann. Ne? Dass man sozusagen weiß, jetzt ist hier nicht jemand bösartig oder will mich irgendwie ärgern oder will mich um eine ruhige Nachtschicht bringen, sondern es ist ein Symptom der Krankheit. Und eben genau, wie Sie gesagt haben, jemand, der tagsüber gut aktiviert ist, schläft vielleicht eben dann nachts auch ruhiger, als wenn er eben die ganze Zeit auch tagsüber nur in seinem Bett liegt.
Herr Schöne, wie setzen Sie das um in Ihrer Praxis?
Ich erlebe es häufig, dass sich zum Beispiel Inhalte von Gesprächen wiederholen, ne? Wo ich dann für mich einfach zurückhalte, das haben Sie mir schon erzählt und das hatten wir letzte Woche auch schon mal und ja, da habe ich jetzt schon mal dreimal gehört, sondern das überspiele ich. Also das ist, dass ich weiß dann, dass das eben so ist, dass die Inhalte halt einfach wiederkommen und ich sitze dann da und denke mir, ja, ach Mensch, das haben Sie erlebt, das ist ja grandios und stelle dann halt nochmal Nachfragen. Mein bestes Beispiel dafür ist, ich war zum Beispiel mal eine Stunde lang in der Therapie, war ich ein Möbelpacker aus Berlin. Die ältere Dame wollte halt jetzt einfach, die saß in ihrem Sessel und die wollte umziehen. Und die hat mir an die Anleitung gegeben, wo welcher Karton hin muss und was da rein muss, weil sie davon ausgegangen ist, ich bin von dieser Möbelfirma und bin für diesen Umzug zuständig. Mhm. Und ich habe das eine Stunde lang mitgespielt. Und wir haben dann halt einfach darüber gesprochen, wo ist die Wohnung, wo war in Berlin und was passiert denn da überhaupt, wo ziehen sie denn hin und wann ist denn das? Und also darüber einfach einen Zugang zu finden, wieder zur Biografie, so wie wir das ja auch gerade schon gesprochen haben, dann ist das so, ich muss nicht 20 Mal erklären, ich bin von der Ergotherapie, weil wie gesagt, Therapie ist halt auch wieder dieses Wort, was ja dann damit sich damit beschäftigt, oh Gott, jetzt will mir hier irgendjemand was Böses, sondern bin ich halt eine Stunde lang der Möbelpacker und dann sprechen wir darüber, wie das läuft.
Ist für Sie natürlich um einiges einfacher als für Angehörige.
Ja.
Ne?
Das muss man immer dazu sagen. Angehörige haben das halt 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und ich habe es vielleicht mal eine Stunde, vielleicht mal eine Dreiviertelstunde. Aber auch dieses soziale Angebot ist da so ganz wichtig, ne? Dass wir jetzt einfach auch in der ambulanten Versorgung, beispielsweise mit der Blanko-Verordnung, die Möglichkeit haben, auch Gruppenangebote spontan zu machen. Das heißt, wenn ich sehe, heute geht es der Person gut und ich sehe, die Kollegin hat vielleicht noch jemanden anderen mit gleicher Symptomatik, ähnliche, dann packen wir das halt einfach zusammen. Dann kommen halt mehrere Klienten zusammen und können interaktiv etwas machen. Und ich merke das dann, wie die Personen dann auch aufblühen. Mhm. Und ganz klassisches Beispiel, wir spielen Mensch, ärgere dich nicht. Und da verliere ich immer. Also das gibt wirklich demenzerkrankte Personen, die noch motorisch total fit sind und auch sprachlich im Alltag wenig hinbekommen, wenn nicht jemand mit dabei wäre. Aber bei Mensch, ärgere dich nicht, ziehen die dich ab. Da bist du raus, das geht. Das ist da.
Ein Sportsgeist.
Ja, und dann sehen die auch, du musst da springen, ne? Also ja. Du musst jetzt hier, und dann kicken die dich da einfach eiskalt raus. Und du
sitzt also sie müssen in ihrem Job schon auch ein großer Kommunikator sein, ne? Das muss man einfach mal sagen.
Ich glaube, das müssen wir alle in der Form, und das ist ja auch dieses demenzsensibel sein, ne? Wirklich sich darauf einlassen.
Und ich glaube, das Zweite ist Netzwerk, ne? Das ist auch schon so ein bisschen gesprochen worden, ne? Dass quasi die Versorgenden brauchen, also die Angehörigen brauchen ein Netzwerk, dass sie sich mal rausnehmen können, und das geht, glaube ich, für die Versorgenden ganz genauso. Das ist ja auch häufig so, dass dann quasi nicht eine Art von Arzt ausreicht, dass man da irgendwie mindestens vier verschiedene braucht, weil die natürlich meistens dann noch eine andere Krankheit mit dabei haben, dass die Medikamente sich nicht beißen. Dann kommt die Frage, jetzt kommt das neue Medikament, das kann irgendwie die und die Nebenwirkungen machen, kann einen Schlaganfall machen. Da muss man dann quasi auch Leute informieren. Also ich glaube, das ist schon was wir, glaube ich, bei allen chronischen Krankheiten haben, aber was wir bei den Demenzen jetzt auch nochmal ganz deutlich merken, dass wir halt nicht so sehr in unseren Silos denken dürfen, sondern uns halt über die Professionen besser vernetzen müssen.
Also über die Kollegen, ne? Mit den Kollegen. Genau. Um mal noch ein bisschen früher anzufangen. Es hören uns sicherlich ganz viele Menschen auch zu, die vielleicht das Ausscheiden aus dem Beruf schon sehen können, ja. Und da ist es, glaube ich, auch schon wichtig, in dieser Zeit dafür zu sorgen, dass man halt nicht nur zu Hause sitzt und den Garten macht und den Boden aufräumt oder mit den Enkelkindern spielt, sondern.
Aber ich glaube, der Garten ist gar nicht so schlecht. Es geht doch schlechter.
Ja. Aber es gibt bessere Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Auf alle Fälle sich eine Beschäftigung zu suchen, die mit sozialen Kontakten in Verbindung zu bringen ist, oder?
Genau, ich glaube, hier ist wirklich wieder, wir hatten das vorhin schon, ganz wichtig, dass man da auch auf die Dinge hört, die man total gerne macht. Ne? Also wenn man jetzt tanzen geht, nur weil man irgendwo gelesen hat, tanzen ist super fürs Gehirn, was es tatsächlich ist, weil wir hier Bewegung und Denken in einem haben. Aber wenn ich Tanzen schon immer gehasst habe, dann gehen Sie bitte nicht zum Tanzen. Ne?
Dann lieber doch
Chinesisch. Genau, dann lieber doch die Gartenarbeit und dann eben der schöne Schwatz mit dem Nachbarn über den Gartenzaun. Da haben wir noch die soziale Komponente. Oder ich teile schöne Blütenbilder mit meinen Freundinnen auf WhatsApp-Gruppen und wir tauschen uns darüber aus. Also sozusagen wirklich auf das hören, was man Lust hat. Weil dann ist die Motivation, und da sind, glaube ich, wir alle gleich, egal ob jung oder alt, die Motivation, etwas zu tun, ist so wichtig. Ne? Okay. Und die kommt da, wenn ich das mache.
Jetzt haben wir lange genug über Krankheit gesprochen. Jetzt noch mit einer letzten Frage von Herrn Bieder aus Freital. Danke Ihnen dafür, Herr Bieder. Er hat gehört, dass Alzheimer durch Eiweißblockaden im Gehirn hervorgerufen werden. Das stimmt soweit. Und er fragt sich, ob Eiweißprodukte, wie sie zum Beispiel zum Muskelaufbau genutzt werden, also wenn Menschen ins Fitnesscenter pumpen gehen, wie es immer so schön heißt, ob die das Alzheimer-Risiko erhöhen können.
Nein. Also es ist so, dass Eiweiß, genau, kurze Antwort ist nein. Also wir haben quasi bei vielen neurodegenerativen Erkrankungen, also Alzheimer, Parkinson und so weiter, haben wir Veränderungen an Eiweißen im Gehirn. Aber das sind quasi Eiweißmoleküle, die ohnehin dort sind, die sich quasi anders falten, die sich dann quasi anhäufen, schlecht abgebaut werden können. Aber das hat nichts mit der Aufnahme von Eiweißen in der Nahrung zu tun. Also wir können quasi das Risiko mit einer eiweißreichen Ernährung nicht verschlimmern. Wir können es mit einer eiweißarmen Ernährung nicht verbessern. Das sind einfach zwei verschiedene Prozesse.
Die gute Nachricht sozusagen für alle Eltern, die sich auch Sorgen machen, wenn die Jungs so Pulver essen.
Ich meine, ob das mit dem Pulver wirklich gesund ist, das weiß ich nicht, aber da kenne ich mich nicht mit aus, aber jedenfalls nicht so direkt.
Okay, gut. Ich hatte ja gesagt, wir wollen jetzt mal weg von der Krankheit und mal hin zu noch zwei Phänomenen, die auch zum Thema Gedächtnis passen, nämlich den Elefantenhirnen und den Super-Recognizern. Womit wollen wir anfangen? Sie dürfen sich's aussuchen.
Boah, vielleicht mit den Elefantenhirnen, da weiß ich weniger darüber. Also und dann können wir quasi positiv enden.
Ich sag immer, es gibt ja Menschen, wir haben ja vorhin schon erwähnt, es gibt Menschen, die können sich Dinge gut merken. Ja. Und dann gibt es Menschen, die können sich Dinge weniger gut merken. Und ich meine jetzt die Ersteren, also die Menschen, die sich Dinge gut merken können, wo man dann sagt, du hast ja ein Elefantenhirn, die erinnern sich an Dinge von 1999 am 2. September, da wo wir dort und dort waren, hast du das und das gesagt.
Genau, also das ist ja das, dass quasi Menschen können unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut. Manche sind groß, manche sind schnell, manche sind musikalisch, manche haben absolutes Gehör und manche können sich eben gut solche Ereignisse merken. Ich glaube aber, vielleicht können die gar nicht so gut Dinge lernen. Vielleicht kann jemand, also dieses komische, das mit den Fingern, was wir vorher gemacht haben, das kann ich zum Beispiel schlecht. Aber ich kann mir Dinge gut merken. Also ich glaube, das ist eben eine Eigenschaft, die jemand hat. Der hat eben ein gutes Gedächtnis für solche Episoden und der kann einem quasi noch 4 Jahre später sagen, dass man damals irgendwie doch das falsch geteilt hat und der einem noch was gut hat oder dass man sich geärgert hat über was. Das gibt es eben Menschen, die ein sehr gutes episodisches Gedächtnis haben und andere, die eben sich gut Bilder merken können oder eben...
Aber es ist schon anstrengend, wissen Sie,
was ist schon anstrengend,
wenn
ja,
Sie so Menschen begegnen, die so am
schon.
Rande des Wahnsinns, würde ich sagen.
Das stimmt schon, aber ich glaube, es ist wichtig für uns zu wissen, dass jedes Gehirn so ein bisschen anders funktioniert, weil wir können uns ja immer noch vorstellen, wie unser eigenes Gehirn sich von innen anfühlt und manche Leute können sich eben Dinge deutlich besser merken als wir, muss man sich manchmal merken, und manche können sich eben Dinge schlechter merken als
The
wir.
The brain, sagt man auch.
Gibt es immer in alle beiden Richtungen.
Ja. Oder man sagt auch zu solchen Menschen nachtragend, weil die können nicht vergessen. Es ist auch nicht immer gut.
Wobei, das kann auch in beide Richtungen gehen. Es gibt auch quasi Menschen, die positive Dinge erinnern.
Genau. Sehen Sie das auf dem MRT, wenn jemand so eine Gabe hat?
Nee, kann man nicht sehen, weil quasi das ist ja so in der Feinstruktur vom Gehirn, so genau können wir das im MRT nicht auflösen.
Mhm. Kommen wir zu den...
Zum Glück.
Kommen wir zu den Super-Recognizern. Das sind die Menschen, die von der Kriminalpolizei engagiert werden, weil sie sich Gesichter so gut merken können. Wie oft kommt sowas vor?
Na, ich weiß nicht, wie oft das ist. Das ist selten, das gibt nur ganz wenige davon. ein bisschen logisch ist, dass es die Menschen gibt, weil es auch das Umgekehrte gibt. Es gibt Menschen, die quasi gar keine Gesichter erkennen können, die nicht erkennen können, dass es ein Gesicht ist und schon gar nicht, wem das gehört, die Unterschiede zwischen Gesichtern nicht erkennen können. Und genauso gibt es natürlich auch das Umgekehrte, die einfach unglaublich gut erkennen können, ob quasi das Gesicht das gleiche ist, auch wenn zum Beispiel ein Bart dabei ist oder man nur die Augen sieht. Offensichtlich ist das eben eine super Fähigkeit, die Menschen mit. Gibt auch super Riecher, gibt quasi
stimmt.
Leute,
in der Parfümindustrie,
die gigantisch Sachen erschnüffeln können. Ja.
Okay, aber das ist immer noch im Rahmen oder im grünen Bereich.
Ja, extrem, das ist eine super Eigenschaft, genau.
Okay. So, ich habe alle Fragen gestellt, die ich gestellt oder stellen wollte. Es liegt Ihnen noch was am Herzen, was Sie unbedingt loswerden wollen zu diesem Thema? Ansonsten.
Vielleicht, ich habe mal noch eine Frage zum Thema Gedächtnis, hat gar nichts mit Demenz zu tun, aber ich finde es so spannend, warum merken wir uns Namen ganz oft schlecht? Das höre ich auch häufiger, dass wenn so in Beratungen die Menschen Angst haben, dass sie schon eine Demenz haben, dass sie zu mir kommen und sagen, oh, ich kann mir so einen Namen nicht mehr merken, und ich selber bin auch eine Person, die sich Namen ganz schlecht merken kann.
Das ist ganz
schlimm,
man sieht das Gesicht und denkt sich, oh Gott, ich kenne dich,
Genau, aber das Gesicht können wir uns merken, das heißt quasi, wir haben kein Gedächtnisproblem. Namen sind einfach unglaublich langweilig auch. Ne? Also das ist ja quasi, wenn der jetzt irgendwie wie Schimmelpilz heißen würde oder sowas, das könnten wir uns merken. Aber wenn die halt Josephine Meyer heißt, das fällt schwer.
Okay, also müssen wir es verknüpfen. Wenn wir die Person sehen, den Namen hören, irgendwie ein lustiges Bildchen draufsetzen, dann
oder wir müssen einfach unseren Namen ändern.
Ja. Okay. Oder wie Sie ja vorhin auch gesagt haben, es kommen ja im Alter immer mehr Namen mit dazu. Ja. Ne? Das ist ja einfach auch Wahnsinn, was da eigentlich an so einem Potpourri von Namen drin ist. Mhm.
Oder meine Oma, die früher immer drei Namen vorher so Anlauf genommen hat, erstmal drei Namen gesagt hat, bis sie auf meinen Namen kam.
Ja, also ich glaube, wir sollten unsere Kinder quasi interessanter nennen, nicht alle Lea und also quasi, ich glaube, also wenn man so in der Klasse,
prägnantere
die heißen
Namen
ja, genau.
Okay, gut. Noch ein Tipp an die junge Generation, da hat man es im Alter leichter, ne?
So. Genau.
Okay, so Herr Schirne ist bitte nochmal so nett und gibt uns nochmal diese eine Übung mit auf den Weg, am besten für alle, wenn Sie dann zu Hause sind und nicht mehr im Auto sitzen. Wie war das nochmal, die Koordinationsübung?
Wir nehmen den auf der linken Hand den Daumen an den kleinen Finger und auf der rechten Hand den Daumen an den Zeigefinger.
Ja.
Und dann wird gewechselt.
Richtig. Mit hingucken oder ohne?
Sie können hingucken. Wenn Sie lang genug geübt haben, brauchen Sie auch nicht mehr hingucken.
Okay. Wenn ich das gut kann, was heißt das dann?
Dass die beiden Hirnhälften ganz gut funktionieren. Jetzt kann man ja auch Klavier spielen. Jetzt kann man ja parallel die ganzen Finger mal durchgehen. Ne? Also man kennt das ja so von einer Seite, dass man das hinkriegt, dass ich praktisch erst Daumen-Zeigefinger, dann Daumen-Mittelfinger, dann Daumen-Ringfinger, Daumen-Kleinfinger. Und wenn ich das auf beiden Seiten aber unterschiedlich mache, also erst beim kleinen Finger anfangen und dann beim Zeigefinger, das wird dann schon ein bisschen schwieriger.
Ich finde, das könnte morgens besser funktionieren als abends, oder? Und das war's für heute. Die nächste neue Podcast-Folge dann in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was ganz anderes. Zum Beispiel den sächsischen Kultur-Podcast Aufgefallen oder auch hormongesteuert, der Wechseljahres-Podcast, ebenfalls produziert vom MDR. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt und auch am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.